Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Braucht der Sport den E-Sport? Diese Frage diskutierten Politiker, Sportfunktionärinnen und Sportwissenschaftlerinnen auf der 8. Sportkonferenz in unserem Kölner Funkhaus. In dieser Sendung jetzt hören Sie Ausschnitte der Veranstaltung, bei der Klaas Rehse zunächst den Sichtweisen des Leverkusener Weitspringers Marcel Kirstges und des Aachener E-Sportlers Dara Safarpur Raum gab.
Ja, also ich ziehe da schon eine klare Grenze. Also für mich ist E-Sport generell auf jeden Fall Spiel und kein Sport, das schon mal vorneweg.
Sie sind Weitspringer und Bobfahrer. Findet man da noch Zeit zum Zocken zwischendrin?
Zeit würde man sicherlich finden, wenn man das möchte, aber ich muss gestehen, also ich bin wirklich kein Gamer. Also ich spiele eigentlich fast nie Computerspiele. Als Jugendlicher natürlich schon, da war das ganz klassisch als Kind der 90er Jahre. Dann ist man rausgegangen, wurde rausgeschickt auf den Spielplatz, Bolzplatz und dann durfte man mal eine Stunde Computer spielen und die habe ich dann auch gerne ausgekostet, aber als Erwachsener eigentlich keine Computerspiele mehr.
Das heißt, bei Ihnen ist die Faszination für den Sport größer als für den E-Sport. Was würden Sie sagen, was macht die Faszination Sport für Sie aus?
Ja, auf jeden Fall. Also wie die alten Griechen schon sagten, es ist halt dieser Mix aus diesem Körperlichen und aus dem Geistigen, den ich da halt einfach sehe. Und ich habe jetzt, hier sind ja sicherlich mehrere E-Sportler, ich habe keinen gesehen, der dem klassischen Image entspricht. Hier ist keiner, der 200 Kilo wiegt und hat einen Eimer mit Chicken McNuggets dabei. Ja, das schon mal vorneweg, aber trotzdem glaube ich, dass es nur Sport sein kann, wenn man sich auch körperlich dabei betätigt.
Würden Sie sich dem anschließen?
Nein, meiner Meinung nach ist E-Sports an sich mehr Sport als normaler Sport. Zum Beispiel, wo ist denn die Anstrengung, die mentale Anstrengung beim Weitspringen? Das kann ich mir leider nicht vorstellen.
Ich glaube, wir haben die richtigen Leute eingeladen. Wo? Wo ist denn die mentale Anstrengung beim Weitsprung?
Ja, es ist natürlich sehr koordinativ. Also ich habe fast eine Geschwindigkeit von 40 km/h, wenn ich da vorne am Weitsprungbalken ankomme. Und dann bei dieser Geschwindigkeit den Balken zu treffen, da sind ganz viele Sinne, die da zusammenarbeiten. Und das ist natürlich eine hohe mentale Anstrengung. Gerade auch im Training, also da kommt es ja auf Millimeter an. Ne? Also wenn ich einen Zentimeter weiter vorne abspringe, dann ist der Sprung ungültig. Ja, ich denke schon, dass das für viele nachvollziehbar ist, dass das auch eine mentale Anstrengung sein kann.
Ich glaube, diesen Punkt werden wir zwischen Ihnen beiden vielleicht heute Abend nicht mehr lösen. Aber Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie früher Fußball gespielt haben. Jetzt könnte man ketzerisch fragen, was ist danach falsch gelaufen? Sie haben irgendwann aufgehört.
Ja, falsch gelaufen ist daran nichts. Ich habe den E-Sports für mich gefunden, League of Legends. Und ich habe gesehen, dass da der Wettkampf größer ist als beim Fußball. Ich war im Fußball nicht so gut, aber in League of Legends bin ich besser geworden. Und da war der Wettkampf für mich, mein Trieb, dass ich gewinnen möchte, größer.
Das heißt sozusagen, die Leistung, die man selber erbringen konnte, war dann auch die Motivation, weiterzumachen. Was macht noch die Faszination von E-Sport aus für Sie?
Ich finde, der größte Unterschied zwischen E-Sports und Sport ist, dass es beim E-Sports bei fast jedem Spiel gibt es eine Rangliste. Man kann direkt mit den besten Spielern der Welt spielen. Ich kann nicht Fußball spielen gehen, auf einmal kommt Neymar vorbei.
Leider nicht.
Ja, leider nicht. Aber das ist die Faszination gewesen, dass ich auf einmal gegen die besten Spieler der Welt gespielt habe. Also besten Spieler Europas, weil der Welt geht ja nicht. Aber genau das war die Faszination, dass man wirklich schon sofort greifen kann, wie gut man ist.
Jetzt sind Sie beim E-Sport-Team der Uni Aachen aktiv, spielen, glaube ich, seit 8 Jahren ungefähr, auch regelmäßig und viel. Es gibt immer so ein Vorurteil, dass ja das Vereinsleben in Sportvereinen anderes ist als bei E-Sportvereinen. Sie kennen jetzt beides. Gibt es große Unterschiede?
Ja, natürlich gibt es große Unterschiede. Beim Sport ist das viel organisierter. Beim E-Sport ist das eher, man muss wirklich einen haben. Bei uns ist das unser Flo, der versucht uns alle zusammenzuhalten und organisiert das.
Aber das braucht man im Verein ja auch. Man braucht ja auch jemanden, der organisiert, gerade bei Kindern, der vielleicht auch eine Sporthalle aufschließen kann.
Ja, aber er möchte das machen. Bei uns muss das jemand machen. Also es ist nicht freiwillig, dass jetzt jemand sagt, wir müssen organisieren, sondern es ist Mittel zum Zweck.
Sie sind aber schon dann eher Einzelsportler oder sind Sie Teamsportler?
Nee, das ist Teamsport. Sobald einer versagt, versagt das ganze Team. Man gewinnt zusammen und verliert zusammen.
Und wie geht man mit Verlierern um?
Verlierer werden sehr schnell ausgetauscht. Also ich bin da... Ja, ich bin da ganz ehrlich. Verlierer werden sehr schnell ausgetauscht. Und die Spanne, die Karriere von so einem E-Sportler ist im Moment nicht sehr lang. Aber das ist auch wegen der politischen Lage wahrscheinlich.
Aber man kann ja mittlerweile auch gut Geld verdienen als E-Sportler. Man kann bei Turnieren Millionengewinne einstreichen. Das lohnt sich auch. Man kann auch hinterher noch die Karriere weiter privat sozusagen fortsetzen, weil man die Fans unterhalten kann. Können Sie mal erzählen, was den Alltag eines Profi-E-Sportlers ausmacht?
Ohne zu lügen würde ich sagen, also bin ich mir relativ sicher, dass die E-Sportler aufwachen und dann frühstücken. Dann haben die wahrscheinlich eine Teambesprechung und danach spielen die erstmal, beziehungsweise trainieren, besser gesagt. Und bei vielen ist das so, die müssen dann auch, da kommt jetzt die Symbiose mit dem Sport mit dazu, die machen dann auch noch Sport, die machen Fitness oder vielleicht Fußball mit dem Team zusammen, damit auch die Bindung zum Team besser wird. Und danach trainieren die weiter ihren E-Sport.
Würden Sie das mit Ihrem Sportaufwand vergleichen wollen?
Ja, vom Aufwand sicherlich schon. Also ich denke, wenn man professionell E-Sport betreiben möchte, dann investiert man da auch sehr viel Zeit. Und ich denke, das ist wie mit allen Extremen im Leben, wenn man jetzt Leistungssport betreibt, das muss man auch ganz klar sagen, das ist sicherlich auch schon nicht mehr gesund für den Körper. Und ich denke, das Gleiche trifft dann auch auf den E-Sport zu.
Also die Vergleichbarkeit ist irgendwie schon da. Jetzt gibt es auch immer wieder Diskussionen, ob jetzt vielleicht auch E-Sportler bei Olympischen Spielen antreten. Machen wir uns mal die Vorstellung, Flower-Zeremonie und irgendwann wird dann nochmal auf der Medal Plaza die Medaille vergeben. Sie bekommen Ihre Medaille und direkt danach kommt ein E-Sportler, kriegt im Prinzip das Gleiche. Ist das eine Vorstellung, die Sie sich machen könnten?
Das kann ich mir nur schwierig vorstellen. Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, also dass es für mich mehr ein Spiel ist und kein Sport. Trotzdem bin ich sehr diplomatisch. Also ich bin nicht nur Athlet, ich bin auch Trainer. Also ich sehe da auch eine gewisse Trainierbarkeit. Und man hat ja auch viele Vorzüge, also kognitive Dinge oder diese Hand-Augen-Koordination, die ja geschult wird. Und wir leben in einer Zeit, da kann man die Digitalisierung kann man nicht ausblenden. Jeder, der mittelfristig oder langfristig in die Zukunft schaut, weiß, dass solche Fähigkeiten natürlich auch im Berufsalltag immer mehr gefragt sind. Und deshalb sage ich auch ganz klar, um mal so ein bisschen Feuer aus der Diskussion zu nehmen, also der E-Sport, das Gaming, das hat auf jeden Fall seine Existenzberechtigung, aber es ist für mich kein Sport.
Also wäre schon eine Trennung für Sie ein ganz bewusstes Mittel, um auch zu sagen, wir machen hier Sport, wir machen was ganz anderes als ihr.
Ja, auf jeden Fall, weil das meiste dieser Fähigkeiten trifft ja auch auf Brettspiele oder Ähnliches zu. Wenn ich jetzt Monopoly spiele, dann brauche ich ja auch gewisse Fähigkeiten, wo ich mir darüber Gedanken mache, was mache ich jetzt nächstes für einen Zug etc. Ja, es gibt auch sicherlich etablierte Sportarten, die auch auf einem Brett ausgeführt werden, mit denen ich dann bei dieser Diskussion meine Probleme hätte, ja, von meiner Argumentation. Ja. Es ist für mich kein Sport.
Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie Olympischen Spiele schauen? Würden Sie sich manchmal wünschen, dass da vielleicht auch mal ein E-Sportler dabei ist, der dann eine Medaille bekommt? Oder ist das irrelevant?
Also mir ist das persönlich irrelevant, weil die Olympischen Spiele in meiner Priorität nicht so hoch stehen. Aber was ich noch sagen wollte zur sportlichen Aktivität bei E-Sport, dass wenn man zum Beispiel diese Counter-Strike-Spieler anguckt, die bewegen die Maus so, dass sie wirklich den kleinsten Punkt auf dem Bildschirm treffen. Die müssen ja schießen und das ist auch eine Kunst für sich. Das kann man nur nachvollziehen, wenn man das wirklich schon mal gespielt hat, dass man wirklich diesen Punkt, diesen ganz kleinen, mickrigen Punkt treffen kann.
Ich würde es auf jeden Fall nicht können und ich frage mich dann aber auch immer, wenn Sie jetzt so spielen und sich da wirklich auch fortbilden, haben Sie das Gefühl, dass Ihnen das später im beruflichen Leben was bringen könnte?
Ja, 100%. Zum Beispiel auch bei World of Warcraft, das wirklich schlecht geredet wurde von den Medien. Da gibt es Leute, die ich auch persönlich kenne, die haben aus diesem Spiel wirklich sehr viele Sachen gelernt. Zum Beispiel, dass sie Leute leiten, dass sie organisieren, dass sie Ausdauer haben in der Mentalität, dass man nicht sofort aufgibt. Genau das kann man aus diesen Sachen lernen, auch Hand-Augen-Koordination.
Also, es gibt auf jeden Fall Vorteile vom Sport, Vorteile vom E-Sport. Es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede und ich bin ganz glücklich, dass ich das mit Ihnen beiden aufarbeiten konnte und bedanke mich ganz herzlich bei Dara Safapur, E-Sport-Team der Uni Aachen und bei Marcel Kirskes, Weißspringer und Bobfahrer von Bayer Leverkusen.
Um die Legitimierung von E-Sport als Sportart wurde auch bei der zentralen Podiumsdiskussion unter der Gesprächsleitung von Matthias Friebe gestritten. Mit der Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Olympischen Sportbundes Veronika Rücker, der Sportwissenschaftlerin Carmen Borggräfe, dem Vorsitzenden des E-Sportbundes Hans Jagnow sowie Markus Kerber, Staatssekretär im Bundesinnenministerium und Lars Klingbeil. Der Generalsekretär der SPD betonte, dass er sich auch schon als Politiker für den E-Sport eingesetzt habe und einen entsprechenden Passus mit im Koalitionsvertrag verankert habe.
Na, ich habe ja das Gefühl, dass die Diskussion jetzt gerade erst richtig losgeht. Also Koalitionsvertrag ist gerade angesprochen worden. Die legendäre Sitzung des Sportausschusses, wo es ja durchaus auch innerhalb der Regierungsfraktionen Diskussionen gab. Also in den Fraktionen, nicht zwischen den Fraktionen ausnahmsweise mal. Aber das merke ich, dass in den Parteien dieses Thema wild diskutiert wird. Und es geht jetzt mal gar nicht um die Frage, ist es Sport oder nicht. Ich habe da eine Meinung zu, die vielleicht unsere Sportpolitiker nicht teilen, aber es geht
hier,
für mich ist es Sport. Ich gehöre zu den Leuten, die es mit in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben und sind dann auch in der Pflicht, Dinge da umzusetzen. Und für mich geht es aber vor allem darum, dass wir eine Debatte versachlichen müssen. Also ich habe Diskussionen in der Politik erlebt, Killerspiel ist vorhin angesprochen worden, bis hin zu Vorurteilen über E-Sport, das seien irgendwie die kleinen dicken Jungs, die mit der Cola da irgendwie auf dem Sofa sitzen und nichts leisten. Und da wandelt sich, glaube ich, gerade eine Diskussion und die politische, die ökonomische, die gesellschaftliche Bedeutung von E-Sport, die wird gerade erkannt und das ist eine gute Entwicklung, die das Ganze nimmt und ich wünsche mir jetzt aber auch politische Entscheidungen.
Herr Kerber, Sie arbeiten im Innenministerium. Sie haben ja auch eine Sportabteilung. Sie könnten eigentlich relativ klar sagen, was dann Sport ist oder nicht.
Dieses Demokratieverständnis finde ich interessant. Ein Ministerium muss ja den politischen Willen von Parlamenten umsetzen. Die sind mehr oder weniger durch Koalitionsverträge wiedergespiegelt, aber nicht unbedingt vollständig. Und der Generalsekretär der SPD, eine der beiden Säulen dieser Koalition, hat das ja auch schon angedeutet. Es gibt innerhalb der Regierungskoalition unterschiedliche Lesarten dieses Textes im Koalitionsvertrag. Mit genau diesen unterschiedlichen Lesarten muss ich jeden Tag arbeiten. Sprich, ich soll ja, wenn möglich, die Lösung für etwas bringen, was im Parlament noch gar nicht gelöst werden kann. Also Sie sehen schon, ich versuche mich relativ gewandt aus der Verantwortung zu ziehen, die ich nicht habe. Aber ich habe, und das haben Sie natürlich auch zu Recht gesagt, die Verantwortung im Ministerium als Sportstaatssekretär für den organisierten Sport. Und deswegen ist die Frage, die heute diesem Abend als Überschrift gegeben wurde, braucht der Sport den E-Sport oder umgekehrt, genau die Frage, die ich eigentlich mit meinen Kollegen und Kolleginnen lösen muss. Das schaffe ich aber nur, ich will da wirklich nahtlos an Herrn Klingbeil anschließen, wenn wir die im Moment sehr leidenschaftlich geführte, aber noch junge Debatte ein Stück weit versachlichen. Denn nur wenn wir eine Versachlichung bei allen Teilnehmern dieser Diskussion haben, kann ich eine Lösung präsentieren, von der vielleicht 70, 80, 90 oder 100% der Betroffenen sagen, ja genau, das ist es. Im Moment ist, egal was ich auf den Tisch lege, ist eher 50-50.
Mit welchem Konzept, Frau Rücker, suchen Sie denn um die Aufmerksamkeit? Was schlagen Sie den Jugendlichen denn vor, um sie für den Sport zu begeistern?
Also ich würde Herrn Kerber schon zunächst einmal zustimmen, dass wir es auch nicht als Entweder-Oder sehen, sondern dass wir schon glauben, dass Jugendliche auch im Moment beides letztendlich realisieren können. Und das zeigen sich ja auch in unseren Zahlen. Wir können in den letzten 10 Jahren keinen rückläufigen Organisationsgrad bei Kindern und Jugendlichen erkennen. Das zunächst einmal sehen wir als sehr positives Signal. Und auch da sagen wir, 80% der Jungs zwischen 7 und 14 Jahren sind Mitglied in einem Sportverein. Und das finden wir eine beeindruckende Zahl. Und die entwickelt sich seit Jahren konstant, beziehungsweise sogar in den letzten Jahren noch wachsend. Und 62% der Mädchen. Und da sagen wir zunächst einmal, wir scheinen mit unserem Angebot schon attraktiv zu sein für die Kinder und Jugendlichen.
Aber trotzdem müssen Sie sich mit dem Thema E-Sport auseinandersetzen. Denn das ist in gewissem Sinne auch ein neuer Markt.
Absolut. Und das will ich auch nochmal vorweg sagen. Wir erkennen ja die Bedeutung von E-Sport für die Kinder und Jugendlichen absolut an. Wir sagen, es ist ein Phänomen, es ist ein Stück Alltagskultur, die die Kinder und Jugendlichen mit prägen. Aber unser Auftrag ist zu prüfen, ob es unter das Dach des organisierten Sports passt.
Da haben Sie eine relativ klare Positionierung vorgelegt. Sie ist gerade schon angesprochen worden. Vielleicht, wenn man es kurz macht, kann man sagen, es gibt die virtuellen Sportarten. Die sind so einigermaßen noch in der Nähe des Sports. Und dann gibt es das Gaming. Haben Sie sich da ein bisschen einfach gemacht, einfach zu sagen, naja, es gibt Sporttitel und die kommen in Töpfchen 1 und die anderen kommen woanders hin?
Nein, ich glaube, wir haben es uns da gerade nicht leicht gemacht und wir haben ja auch nicht die Frage in den Mittelpunkt gestellt, ob E-Sport Sport ist, weil diese Frage wäre tatsächlich zu einfach gewesen, sondern wir haben zahlreiche Prüfkriterien angelegt, die wir jetzt auch nicht nur für E-Sport sehen, sondern die wir letztendlich für jede neue Entwicklung in den Mittelpunkt unserer Bewertung ziehen. Und das waren 8 bis 9 Prüfkriterien, die wir angelegt haben und als Prüfergebnis kommen wir eben zu dem Schluss, dass aus unserer Perspektive E-Sport in Gänze mit all den Angeboten, die dahinter stecken, eben nicht zum organisierten Sport passt. Aber bei einer Differenzierung zwischen eben den virtuellen Sportarten und dem E-Gaming kommen wir zu dem Schluss, dass die virtuellen Sportarten sehr wohl unter das Dach des organisierten Sports passen würden. Und wir haben es eben in den Diskussionen, Herr Jagnow war ja Teil auch der Gruppe, die sich damit auseinandergesetzt haben, sehr bedauert, dass der E-Sport eben sagt, für sie gibt es keine Differenzierung in verschiedene Teile, sondern E-Sport als Ganzes umfasst alle Titel von Ego-Shooter-Spielen bis hin zu virtuellen Kartenspielen. Wir hätten uns eben schon an der Stelle gewünscht, dass es möglich wäre, hier auch eben eine stärkere Differenzierung vorzunehmen.
Aber damit folgen wir ja auch tatsächlich dem wissenschaftlichen Kontext, der sich zum Beispiel auf internationaler Ebene herausgebildet hat, der den E-Sport-Begriff eben nicht darin sieht, dass wir anfangen, uns auf die Spielinhalte zu konzentrieren, zu sagen, was läuft da eigentlich auf dem Bildschirm? Das ist eine sehr externalisierte Sicht, wo wir uns quasi von außen hinstellen und uns gar nicht als Teil dessen betrachten. E-Sport selber sagt aber, es geht um die Handlungen der Akteure, also diejenigen, die spielen. Und die Handlung, die da zentrale ist, ist tatsächlich der Wettkampf mit der Hilfe von Videospielen, dass wir Videospiele an der einen oder anderen Stelle eingrenzen müssen. Das tut der Gesetzgeber tatsächlich schon automatisch, nämlich da, wo er Spiele, die einen entsprechenden Inhalt haben, auch strafbar macht. Also das Thema Gewaltverherrlichung, das ist eben nicht irgendwie ein gesellschaftliches Schlagwort, sondern ist ein gesetzlicher Tatbestand. Und davon distanzieren wir uns natürlich auch ganz klar. Aber es gibt eben Spiele für Erwachsene, darunter fallen die Shooter. Es gibt auch Spiele für Jugendliche, auch darunter fallen die Shooter, die wir hier mit da drin sehen. Und da hat sich eben eine ganz, ganz große Bewegung auch noch drum gebildet. Wir können jetzt hier sagen, wir grenzen das irgendwie künstlich ein, aber A, würden wir dann niemanden mehr repräsentieren und B, würden wir auch nicht die Anschlussfähigkeit quasi der vielen, nicht nur Jugendlichen, sondern auch der vielen erwachsenen Menschen in dem Bereich E-Sport quasi gewährleisten und wir würden eine ganz, ganz große gesellschaftliche Bewegung mal wieder ausschließen.
Frau Baugräfer, Sie arbeiten am Institut für Bewegungswissenschaft auch. Wenn Sie das hören, diese Zusammenfassung, dass man sich vor allen Dingen auch um die motorische Aktivität kümmern muss und gar nicht so sehr, was dann auf dem Bildschirm schließlich passiert, ist das was, womit Sie sich anfreunden können, dass man E-Sport so misst und bewertet?
Ja, wenn ich an das anschließe, was gerade diskutiert werde, würde ich erstmal sagen, dass weder das, was der DOSB als virtuelle Sportart fasst, noch das, was unter dem Label E-Sport firmiert, aus der wissenschaftlichen Perspektive, wie ich es betrachte, als Sport zu verstehen ist. Weil beim Sport geht es um Handlungen, deren Sinn darin besteht, eine körperliche Leistungsfähigkeit zu kommunizieren. Man zeigt hier über körperliche Aktivitäten, was kann ich machen mit meinem Körper? Und das Ganze ist Selbstzweck. Es hat keinen Zweck außer sich selbst. Und das ist das, was den Sport eint, was alles, was wir beobachten können als Sport, worunter sich das subsumieren lässt, ob wir nun an klassischen Wettkampfsport denken, ob wir an Freizeit-Gesundheitssport denken oder an neue Trendsportformen wie Le Parcours beispielsweise. All diese Tätigkeiten haben gemein, dass es dort um die Kommunikation körperlicher Leistung geht. Und beim E-Sport, und das umfasst alle Bereiche des E-Sports, auch das, was eben virtuelle Sportarten betrifft, FIFA oder NBA, dort haben wir eine motorische Aktivität, das ist unbestritten. Aber bei der motorischen Aktivität geht es darum, einen Avatar zu steuern. Die Motorik ist hier Mittel zum Zweck, ähnlich wie ein Pianist, ja virtuos die Tasten bedient, dort hochkomplexe koordinative Anforderungen vollbringt. Aber er kommuniziert ja nicht, schaut mal, wie toll ich hier die Tasten bedienen kann, sondern er macht Musik. Und genau das ist das, was diese Tätigkeiten von Computer- und Videospielen kennzeichnet. Und deswegen ist das alles, die Gesamtheit dieser Spiele für mich nicht unter dem Sportbegriff zu subsumieren.
Kann das Mittel zum Zweck sein, Herr Klingbeil? Ich frage Sie nochmal, weil Sie ja auch schon gesagt haben, für Sie ist das Sport. Kann das auch Mittel zum Zweck sein, die Jugendlichen wieder auf den Sportplatz zu bringen?
Meine feste Überzeugung ist, dass wir diese Trennung nicht aufrechterhalten sollten. Also ich glaube, dass für die Zukunft von Sportvereinen und für die Zukunft von Engagement und von wahrscheinlich auch ehrenamtlichen Strukturen es wichtig ist, dass die Öffnung der traditionellen Vereine Richtung E-Sport stattfindet. Wir hatten damals mal eine Anhörung im Deutschen Bundestag, wo dann auch Vertreter von E-Sport Leipzig war das damals waren. Also jetzt überhaupt nicht das, was man immer denkt, diese großen, sagen millionenschweren Organisationen, sondern das ist einfach eine ehrenamtliche Struktur. Und die haben einfach mal berichtet von den Problemen, die sie haben. Also sich gemeinnützig zu organisieren, die Frage, findet man ein Vereinsheim, wie geht man mit Jugendlichen um? Und ich finde, das ist eine sehr wertvolle Arbeit, die da passiert. Also auch unter allen Dingen, die man sonst diskutiert, die Frage von Sucht zum Beispiel, wenn junge Menschen dort zusammenkommen, wenn sie auch unter Betreuung sind, wenn man hinguckt, wie viel spielen die eigentlich, werden die aggressiv? Also da gibt es ja ganz viele Sachen, die will ich gar nicht abstreiten, aber in der Vereinsstruktur, da sind wir uns, glaube ich, hier oben alle einig, da kann man eher nochmal hingucken, ob viele Entwicklungen da sind oder man kann Leute sozial auffangen. Und solche Institutionen zu fördern, auch zu gucken, wie kann man diese Vereine mitnehmen, ist etwas, wovon ich glaube, dass der traditionelle Sport da auch fördert. Es gibt ja genug Entwicklungen, wo gerade auch die klassischen Sportvereine E-Sport-Sparten aufmachen. Ich meine, ich muss nur in die Bundesliga gucken und sehe, was bei Schalke los ist. Vorhin habe ich irgendwo was mit Leverkusen gesehen. Es gibt genug traditionelle Vereine, die jetzt sagen, sie bauen noch die E-Sport-Sparten auf. Und ich glaube, da sind die in der Realität vielleicht schon weiter, als wir manchmal in der theoretischen Diskussion.
Frau Baugräfer, würden Sie es auch sagen, es ist ein Vehikel vielleicht, um überhaupt wieder mehr Bewegungen zu etablieren oder ist es genau das Gegenteil?
Da wäre ich kritisch. Also da muss man natürlich sagen, es gibt ja keine empirischen Ergebnisse bisher, die darüber Auskunft geben könnten, ob diese Strategie, die der Sport damit verknüpft, wirksam wären. Also wo man das sagen kann, müsste man sich das anschauen. Ich wäre erstmal auf einer theoretischen Ebene durchaus skeptisch, ne? Weil warum sollten, also wenn man sich die Mechanismen anschauen, warum Kinder und Jugendliche in die Sportvereine kommen, dort aktiv werden und auch aktiv bleiben. Das hat was mit Anerkennung zu tun, das hat was mit Können zu tun, was sie erwerben. Und wenn jemand feststellt, dass er dort am Computer eben besser ist als im analogen Sport, scheint es mir nicht plausibel, dass man dann erstmal wechselt und sagt, okay, dann verknüpfe ich das oder will das ausprobieren. Es gibt ja auch Überlegungen, gerade in der Fußballbund ist da ja die treibende Kraft, dass man so gemischte Wettbewerbe etablieren möchte. Wir spielen eine Halbzeit auf dem grünen Rasen und eine Halbzeit an der Konsole oder man will, und da wäre ich dann wirklich skeptisch, dort Verknüpfungen aufmachen, dass man sagt, bevor ihr an der Konsole spielen dürft, müsst ihr aber jetzt erstmal eine halbe Stunde auf dem Rasen kicken. Das ist so ein bisschen, ne, wenn ich Kindern sage, bevor du das Gummibärchen essen darfst, musst du erstmal die Rohkostplatte essen. Das sind Pädagogisierungsversuche. Ob die so wirksam sind im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, da wäre ich in der Tat skeptisch.
Können Sie sich damit anfreunden, Herr Jagno, dass Sie dann auch dafür da sind, mit den Angeboten, die es geben kann, die Menschen zur Rohkost zu bringen?
Also ich kann mich mit vielem anfreunden und ich bin auch ein großer Rohkost-Fan. Aber grundsätzlich muss man ja sagen, dass die Strategie schon vom Identitätsaspekt eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Wenn ich sage, das ist ein Angebot, das ich als rein Mitte zum Zweck quasi in meine Vereine integriere und einfach nur sage, wenn ich jetzt ein E-Sport-Angebot schaffe, dann kommen da am Ende mehr Leute auf den Rasenplatz oder ans Reck. Das wird ganz offensichtlich nicht so funktionieren, weil wenn ich zu einem E-Sport-Angebot gehe, dann komme ich dahin, um E-Sport Titel zu spielen und besser zu werden in dem, was mich überhaupt erst an diesem Angebot begeistert hat. Das holt mich gegebenenfalls ab, dort, wo ich zu Hause bin und vereinzelt spiele.
Aber bei Sporttiteln könnte es ja auch tatsächlich die Freude am Tore schießen bei FIFA sein oder so.
Ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, die motorischen Bewegungen sind ja ganz unterschiedlich. Ich glaube eher, dass ein umgedrehter Effekt passiert, dass diejenigen, die sich für Fußball interessieren, eben auch die quasi, sage ich mal, eine Neubesetzung des Begriffes dritte Halbzeit, eine positive Neubesetzung des Begriffes dritte Halbzeit, danach noch ein E-Sport-Match spielen. Gar kein Problem. Das kann eine Stärkung von einem Vereinsangebot sein, das schon existiert. Wenn wir uns aber darüber unterhalten, wie kriegen wir neue Menschen, junge Menschen in die Vereine, dann brauchen wir E-Sport-Angebote, die tatsächlich auch authentisch und als eigenständige Angebote funktionieren. Und da ist es ganz, ganz wichtig, eben keinen Zwang sozusagen mit zu integrieren. Wir gehen ja auch nicht irgendwo hin und sagen, wir fangen jetzt an, Basketball im Verein anzubieten, damit die Leute mehr Fußball spielen. Ne? Sondern wir haben das als ein Angebot und wir nehmen das Gesamtkonstrukt Verein als soziale Heimat für verschiedene Sportangebote und schaffen damit auch einen übergreifenden Aspekt. Und das ist das, wo E-Sport und Sport sich auch begegnen können. Traditioneller Sport und E-Sport Synergien schaffen.
Okay, aber Sie haben gerade gesagt, Ihr Alltag besteht darin, jetzt erstmal die Lage zu sondieren und zu gucken, was sagt der organisierte Sport, was sagen die Sportpolitiker. Wir haben jetzt schon gehört, wie die Positionierung gerade aktuell eigentlich ist. Was nehmen Sie denn daraus mit für Ihre Arbeit? Sehen Sie das auch ein bisschen auch als Zerrbild dessen, was der DOSB da vorgeschlagen hat, wie er sich positioniert?
Nein, es ist kein Zerrbild, es ist ein Teil einer Realität. Der große Vorteil der Arbeit im Ministerium ist, dass man mit ganz unterschiedlichen Ausschnitten konfrontiert wird. Und ich will jetzt neben den DOSB, aber die Position, was virtuelle Sportarten anbelangt, Ihnen verstärkend, eine Episode erzählen. Ich war neulich bei der Deutschen Sporthilfe in Frankfurt und da spielte ganz am Rande in der Sitzung spielte auch E-Sports eine Rolle. Und einer der Teilnehmer von der Deutschen Sporthilfe, der aus dem Radsport kam, hat mir folgende technologische Neuerung erzählt. Das ist jetzt der Bereich der virtuellen Sportarten. Es gibt heute Möglichkeiten, zu Hause auf einem echten Fahrrad, auf einem Hometraining-Fahrrad live, aber mit einer virtuellen Brille, sich bei einer Tour de France-Etappe einzuklinken. Und sie fahren dann zu Hause, sowohl analog strampelnd, als auch virtuell über die Brille, eine Tour de France-Etappe. Das finde ich faszinierend, dass hier zwei Bereiche, die wir hier in unserer Diskussion noch künstlich trennen, bei manchen Bereichen in der Realität schon zusammenwachsen. Zweite Erfahrung. Was ist die Realität? In vielen Vereinen kommen die Eltern zu den Vereinsführungen und sagen, es wäre uns eigentlich lieber, die Kinder würden, da die das einfach so gerne machen und die Jugendlichen im Verein nach oder neben dem analogen Sport noch ein bisschen ihre E-Sports-Sachen machen. Das ist dann mehr als virtuelle Sportarten, da gibt es auch Shooter-Games und so, weil es uns lieber ist, es passiert in einem Verein, als dass es in einer gewerblichen Spielhalle passiert. Das heißt, wir müssen auch hier Gestaltungsräume schaffen. Das geht aber nur, wenn ich von den Bedarfsträgern komme. Und sehr, sehr oft sind es Eltern oder Trainer in völlig traditionellen Sportarten und traditionellen Sportvereinen, die sagen, wir müssen das anbieten, wir müssen E-Sports anbieten. Und darauf muss Politik vertreten durch Abgeordnete, die diese Wähler vertreten, Antworten finden.
Ich glaube, da ist es wichtiger, in Sportsimulationen und Sportspiele in diesem Bereich zu trennen. Aber dann sind wir weg vom Begriff E-Sport und auch von dem Begriff, über den, so verstehe ich auch den Koalitionsvertrag, wir hier reden. Sie beschäftigen sich ja anscheinend im Ministerium sozusagen in so einem selbstreferenziellen System mit Sport. Aber nicht eben mit dem Auftrag aus dem Koalitionsvertrag eben auch die restlichen 90% abzuholen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir hier auch eine Einheitlichkeit in der Bundesregierung sehen. Das Auswärtige Amt hat E-Sport als sportliche Darbietung inzwischen gefasst und da hat es nicht die Trennung vorgenommen zwischen Sportsimulation, Sportspielen und restlichen E-Sport-Titeln, sondern es hat dort auch ganz dediziert auf League of Legends zum Beispiel abgestellt. Dort fällt es schon unter sportliche Darbietung. Das ist doch eine Uneinheitlichkeit, die wir gerade haben und dieser Abstimmungsprozess, der muss sich jetzt aus unserer Sicht beschleunigen. Wir haben eine ganz, ganz große Notwendigkeit für das Thema Gemeinnützigkeit, um die Amateurbasis im E-Sport zu stärken. Darum brauchen wir auch eine nationale E-Sport-Strategie, so wie es jetzt gerade in Dänemark beschlossen wurde.
Jetzt sind wir, glaube ich, an einem ganz, ganz entscheidenden Punkt der Diskussion. Wer hat Deutungshoheit über den Begriff Sport und wer hat Deutungshoheit über den Begriff E-Sport? Und da gibt es, glaube ich, weder in der Bundesregierung noch in der Opposition noch in dieser Gesellschaft eine einheitliche Haltung. Es gibt Ihre Position von Ihrem Verband, es gibt eine abgrenzende vom DOSB. Aber ich könnte hier und heute als Vertreter der Bundesregierung nicht sagen, dass wir am 10. Mai eine einheitliche Definition des Begriffs E-Sport haben. Aber da bitte ich um das Verständnis, gerade bei denjenigen, die E-Sports betreiben, dem kann und wird die Politik bis auf Weiteres nicht eins zu eins folgen können, weil dazu braucht es Beschlüsse. Und diese Beschlüsse müssen durch demokratisch legitimierte Institutionen im Parlament gefasst werden. Und das haben wir noch nicht. Die Umsetzung des Koalitionsvertrags ist an der Stelle noch völlig offen.
Ich würde das gerne noch mal um einen Punkt ergänzen, weil ich finde, das Spannende daran ist ja, dass der Abschnitt zum Thema E-Sport nicht im Koalitionsvertrag unter dem Sport subsumiert ist, sondern unter dem Teil der Digitalisierung. Und der Sportausschuss sagt, na, das war ja nicht in unserem Passus sozusagen beschrieben. Das Zweite, warum wir uns ja tatsächlich mit dem Phänomen E-Sport beschäftigen, liegt ja aufgrund der Begrifflichkeit nahe. Wenn die Entwicklung tatsächlich E-Gaming hieße, müssten wir uns persönlich als DOSB, als organisierter Sport, damit deutlich weniger auseinandersetzen und von uns wäre deutlich weniger eine Positionierung gefragt. Aber da der Begriff des Sports schon ein Stück weit auch in unserer Deutungshoheit liegt, der Kerber hat es gerade gesagt, wir zumindest für den organisierten Sport und die Frage, wer unter das Dach des DOSB passt, für uns die Deutungshoheit sehen, sind wir gefordert, uns hier zu positionieren.
Ihre Vorlage, Herr Klingbeil.
Ich finde das total spannend, Herr Kerber, sozusagen, wie auf einmal sich die Ministerien zurücknehmen und den Abgeordneten sozusagen die Hoheit lassen. Und ich werde da mal drauf achten künftig, ob das auch in anderen Bereichen so ist, dass die Ministerien sich so rausnehmen. Aber nochmal, der Koalitionsvertrag ist klar. Ich kriege ja mit, dass bei den Sportpolitikern so ein bisschen diese Legendenbildung jetzt stattfindet. Ja, das haben ja die Digitalpolitiker da nachts irgendwann reingeschrieben. Wir wissen, sagen, dass die Politik nicht entscheiden kann, dass es jetzt Sport ist. Aber es ist ein Signal zu sagen, wir wollen, dass wir dahin kommen. Wir wollen auch Zeichen setzen in dieser Regierung, dass wir dahin kommen. Das ist im Koalitionsvertrag, da war Bundeskanzlerin dabei, die jetzige CDU-Vorsitzende, die jetzige SPD-Vorsitzende, der Bundesinnenminister und Sportminister, damals noch auch als CSU-Vorsitzender. Die waren da alle mit dabei. Keiner hat sich gemeldet und hat gesagt, nee, warum? Wollen wir nicht. Sie haben es politisch abgesegnet. Und das ist jetzt eine Linie, wo ich dann noch erwarte, Herr Kerber, dass da natürlich ein Innenministerium, ein Sportministerium sich dran orientiert. Und, letzter Punkt von mir dazu, da gibt es auch keine Unterscheidung. Also da gibt es nicht E-Sport und E-Gaming, sondern da steht E-Sport drin in der Gesamtheit.
In dieser Sportgesprächssendung hörten Sie Auszüge der Sportkonferenz im Deutschlandfunk zum Thema E-Sport. Auf unserer Internetseite gibt es weitere Höreindrücke und Zusammenfassungen dieser Veranstaltung.